Donnerstagabend, ich begrüße recht herzlich zum Rotogast auf Radio Rotte. Es soll nicht Tradition sein und es ist nicht nur unsere Aktualität, dass jetzt gerade zweimal hintereinander jemand ein Rotogast ist, der einen Kulturpreis bekommen hat. Das ist reiner Zufall. Ist letzte Woche die Margret Fialovic gewesen. Ist jetzt mal einer, der im Oberwallis keinen geringeren Bekanntheitsgrad hat und keinen geringeren Namen hat, nämlich der Anton Rovina. Er hat den Kulturpreis von der Gemeinde, Stadtgemeinde Brigg-Glis bekommen. Recht herzlich, guten Abend.
Guten Abend.
Ich glaube, wir spielen mit offenen Karten. Wir sind im privaten Bereich bei dir. Ich glaube, wir können es schon so leisten, jede Stunde miteinander gemütlich zu tratschen. Toni, du bist einer, der sehr bekannt ist und wenn man so einen roten Gast überlegt und vorbereitet, dann denke ich mir ein bisschen mal nach, was weiß man eigentlich nicht. Und da muss ich sagen, auch wenn ich mich mit der klassischen Musik ein bisschen anfreunden tue, was eigentlich außerhalb von der Klassik und um Institut läuft, das habe ich absolut keine Ahnung. Also von dem her, Rovina, der Name, das hat für mich irgendwas etwas Italienisches und trotzdem, du kommst aus dem Goms. Aber irgendwas müssen deine Spuren weiter zurückgehen.
So ist es. Ich bin vaterseits, stammen wir irgendwie aus Italien. Genauer gesagt aus Bonianco. Die Familie Rovina ist 1826 über das Gries ins Goms Handel treiben. Die sind damals mit Schiffen übergekommen und haben gemerkt, dass im Goms offenbar etwas zu machen ist. Und dann haben sich die da am Goms niedergelassen, haben das ausgebaut in Münster und haben eigentlich immer Handel treiben. Ins Wappen ist ein Hinweis auf das, dass die Familie immer hat Handel treiben. Und seit 1826 sind die Ersten gekommen und seitdem sind die Rovina im Goms.
Du hast ja recht detaillierte Informationen. Von wo kommen die Informationen? Bist du erst speziell recherchieren für diese
Sendung? Nicht, gar nicht. He, gar nicht. Das weiss ich. He, das ist mir so bekannt. Das hat ihn schön hat der Vater erzählt und damals noch der Grossvater. He, die Informationen gehabt. Das hat irgendwie so mit der Übergriff von der Rovina, das hat damals irgendwie völlig viel gebraucht. Die Rovina sind viele Jahre am Goms gewesen, die haben sich die eingekauft und alles hat gestummen. Weil die da haben Handel treiben, haben die das einheimische Gewerbe ein bisschen konkurrenziert. Und ich habe mir mal sagen von einem Historiker, an dem Tag, als ich die Rovina in Münster eingekauft habe, hat der Staatsrat das Polizeikontingent aufbieten müssen, um die Ruhe und Ordnung zu wahren im Dorf. Dass wir das ein bisschen illustrieren, wie das etwa ist gegangen. Aber das ist schon bekannt.
Der Handel, den deine Vorfahren betrieben haben, mit was haben die gehandelt?
Die haben mit allem gehandelt, was man handeln kann. Also von der Nähnadel bis zum Sprengpulver, alles. Es hat nichts gegeben, was man nicht handeln konnte. Im Dorf hätte man so ein Magazin, hat man alles gegeben, was die Leute im Dorf brauchten.
Zurück auf die ersten Übergriffe über den Griesspass. Sagt man dem heute Schmuggler?
Ob es die da absolut legal sind überkommen oder nicht, das weiß ich also nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie damals schon hinter drücken gefunden, wie man da hin und her kommt. Das ist ja auch noch später immer passiert.
Wenn man jetzt zurückrechnet, das wäre in dem Fall dein Urgroßvater gewesen, der damals einer von den ersten ist
erkam. Das ist mein Urgroßvater gewesen.
Der Urgroßvater.
Das ist mein Urgroßvater gewesen.
Du selber bist aber bereits als Schweizer und Gommer.
Ja, meine Mutter ist ein Gommeri, eine echte Gommeri, ein Meierlacker. Ich bin selber im Goms aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, bis ich dann nachher ins Kollegium gegangen bin.
Was seid ihr für eine Familie gewesen?
Wir sind eine Familie mit 4 Kindern. Ich habe 2 Schwestern und einen Bruder. Wir sind alle da oben Goms aufgewachsen. Die sind dann natürlich eigentlich alle weggezogen. Wir sind niemand mehr in Münster. Die Eltern sind jetzt nicht mehr da. Sind gestorben. Und ein Bruder ist in Zürich tätig. Und eine Schwester ist in Zürich. Und eine andere Schwester, die lebt in Niederwald. Und jetzt das Elternhaus ist noch in Münster. Das gehört aber nicht mehr ins mehr. Und also unsere Familie ist selber nicht mehr da.
Habe ich das nur über Nebenglocke gehört, Leute, oder heisst das Haus offiziell das Rovina-Haus?
Man sieht das Rovina-Haus, ja.
Heute noch so.
Das ist so, ja.
Du hast gesagt, ihr seid doch relativ ein paar Geschwister da gesehen. Was habt ihr alles gemacht? Ist damals eher eine Landwirtschaftsfamilie gewesen. Gerade im Goms zum Beispiel hat ja häufig von der kleinen Landwirtschaft müssen erleben. Und trotzdem hat es nicht gelangt. Der Vater hat müssen weggehen. Wie hast du das erlebt?
Der Vater war eigentlich Handelsmann, Kaufmann gewesen und hat nebenbei noch so ganz am Rand Landwirtschaft betrieben und Bienenzucht. Das war seine Existenzgrundlage gewesen. Ja, aber der Vater hat der Hauptsache ist der kaufmännisch tätig gewesen. Hat später das Geschäft geführt, mit dem das Geschäft gehabt. Später noch eine Wirtschaft, ein Restaurant. Und von dem haben wir gelebt.
Und es hat nie jemand von den Kindern wieder Gedanken aufgegriffen, mal in die gleichen Fussstapfen weiterzugehen?
Ja, es war schon so, gewesen, das Geschäft ist eine Zeit lang ist das an meiner Schwester geführt worden. Und die ist dann doch nach einigen Jahren weggezogen. Und da ist da irgendwie niemand mehr da geblieben, der das hat wollen machen. Der Bruder ist auf Zürich gegangen, der ist da in einem Verlag tätig. Ihre Schwester ist verheiratet, ist wieder aussen, obwohl die ja viel zurückkommt. Und die andere Schwester ist verheiratet in Niederwald. Wir sind also alle weg. Und wir hätten wohl können da bleiben, aber irgendwie hat es ihn schon weggezogen. Die Ruine hat dann gerne ein bisschen in die Wanderschaft gehen.
Und trotzdem zieht es wieder ab und zu zurück ins Goms?
Das heisst, ich gehe schon ab und zu zurück. Ich gehe gerne da wandern, ich gehe da langlaufen. Wir gehen dann mal rauf und kommen am Abend zurück.
Ich wollte gleich noch ein bisschen in deiner Kindheit hängen bleiben. Die Schulzeit, Primarschulzeit, hast du früher schon irgendwas, was deinen Hang zum Musik oder zur Musik konkret jetzt gefunden oder ist das erst später gekommen?
Ich müsste sagen, das ist also sehr früh gekommen. Ich habe schon eigentlich alles, was man im Dorf kennen wahrnehmen, an Glocken, an Musik, an Geräusch, welcher Art immer, ist doch irgendwie ein Gesamtklang gewesen, ein Gesamtkonzert gewesen. Das habe ich eigentlich immer reagiert. Wir haben dann ab der Kirche gewohnt. Ich bin immer sehr, sehr neugierig gewesen, was der Chor macht in der Kirche, was die Organisten machen, was die Volk, die im Volksmusik macht, die haben für mich immer so irgendwie zum Halbadel gehört. Und das hat doch irgendwie das Zeichen gewesen, dass das eine Bedeutung gehabt. Ich hatte früher selber angefangen zu musizieren. Ich habe eine Handorgel bekommen, eine Geige bekommen. Ich habe versucht, früher im Chor mitzusingen, wo wir kennen, mitzusingen. Ich sage mal, die Gelegenheit, die wir im Dorf hatten, die habe ich also wahrgenommen.
Das heisst, du hast also im Kirchenchor selber
mitgemacht? Ich habe im Kirchenchor selber mitgesungen, ja, sobald das ist möglich war. Und es ist alle Jahre ist da ein Musiker von Freiburg gekommen, der ist 30 Jahre zu Münster in die Ferien gekommen, der Leo Katharina. Und mit dem bin ich sehr viel auf die Orgel gegangen. Ich kann mich noch gut erinnern, da hat er immer das Schreinerbleistift gebracht und ein Gummi und das Papier. Und da hat er eigentlich mich dann am Vormittag unterrichtet, wie so eine Fugenexposition entsteht. Das ist dann schon in den Studentenjahren gewesen. Aber das ist eigentlich, das sind Erlebnisse, die ich eigentlich wirklich Eindruck gemacht und die mich sehr gut daran erinnern.
Mir hat jemand einmal gesagt, du seist sehr talentiert, was Instrument betrifft. Du hättest praktisch kaum ein Instrument mit dem Finger an und schon bald einmal hättest du geklungen. Unter anderem aber die Handorgel, die du erwähnt hast.
Ja, talentiert, man müsste das natürlich auch relativieren. Ich habe immer gerne versucht, mit dem Instrument zu ausprobieren, zu experimentieren. Das ist richtig. Wenn ich da bin ins Kollegium gegangen, ins Gymnasium, da haben wir damals hat es da einen Chor gegeben, einen gemischten Chor gegeben, es hat einen Männerchor gegeben, es hat eine Musik gegeben, es hat ein Orchester gegeben. Ich war in allen Formationen drin gewesen. Überall mitmacht. Und ich bin da bereits im zweiten Jahr, wenn ich im Kollegium war, da Organist geworden, der die Messe, der intern und der extern hat dürfen spielen. Das war für mich tatsächlich ein Erlebnis gewesen. Und ich glaube, da hat man wirklich viel dazu lernen. Das ist richtig.
Handorgel ist ein Instrument gewesen. Du spielst Orgel, du spielst Klavier. Du hast die Giga erwähnt. Du hast die Giga heute noch angegriffen?
Nein, ich habe nur vorübergehend ein paar Jahre am Kollegiumsorchester mitgespielt damals. Ich bin also keineswegs, wenn man könnte sagen, ein Geiger, aber ich habe eine gewisse Erfahrung gesammelt da, das ist richtig gewesen. Das hat einen grossen Vorteil gehabt, dass nachher bei einer späteren Ausbildung, in meinem Ausbildungsprogramm, das ist mir irgendwie in der Lage, dass ich normal habe, einen Geigenunterricht nehmen. Die Dirigenten, die alle müssen vorübergehend ein bisschen Geigenunterricht nehmen. Und das ist, hat man bei mir dann gesagt, das reicht. Da ist eine gewisse Erfahrung da, das brauchst du jetzt also nicht mehr zu machen. So, das war der Vorteil gewesen, dass ich da mitmacht.
Noch einmal zurück in die Kindheit. Du hast gesagt, du hast bald einmal für dich hat alles Klang gehabt, oder du hast die Geräuschkulisse zusammen kombinieren zur Musik. Heute ist es ja so, dass durch die Oberwalliser Musikschule eigentlich ein Kind praktisch im ganzen Oberwallis, das wirklich Interesse hat, die Möglichkeit hat, ein Instrument zu lernen und etwas zu machen. Das war damals natürlich nicht gewesen. Wie sind deine Eltern da dazu eingestellt gewesen, zur Musik oder zur Tatsache, dass du vielleicht gerne ein Musikinstrument im Finger annehmst?
Eigentlich regulären Unterricht. Ich habe bereits damals im GOMS einen ersten Unterricht bekommen, im Klavier. Das war damals bei dem Direktor Imahore. Das war ein Musiker in Geischlich. Der war zeitlebens in Luzern. Und wenn er pensioniert war, ist er zurückgekommen ins GOMS. Und dann habe ich eigentlich bei dem so den ersten Unterricht bekommen. Und wenn ich dann ins Gymnasium gegangen als Student, dann habe ich eigentlich da jede Woche privaten Unterricht, nur damals beim Direktor Kaufmann Fabrik, später beim Direktor Baumgartner. Das war mein Unterricht gewesen. Und in der Ferien ist aber, wie bereits erwähnt, der Leo Katharina, Professor von Freiburg, der war im GOMS gewesen. Der hat mir Orgelunterricht gegeben, der hat mir Harmonielehre gegeben bereits. Ich habe also wirklich einen Haufen Orten Gelegenheit gehabt, Unterricht zu nehmen. Aber wie gesagt, es hat reguläre Musikschule damals nicht gegeben, man das privat müssen machen.
Aber wie war das Verständnis von den Eltern gewesen?
Das war da gewesen. Meine Eltern haben mich da unterstützt. Wobei ich sage, die Mütterseits war sehr, sehr aufgeschlossen gewesen. Die hat eigentlich selber mit Musikausbildung nie etwas zu tun gehabt, aber ich kann mich noch gut erinnern. Die hat an der kleinen Diskothek, die wir daheim hatten, dort die Bachschen Brandenburger Konzerte hat die kennt. Die kennt und hat die auf ihre Art interpretiert. Und, man merkt, sie ist davon angesprochen. Und ich glaube, das hat irgendwie sehr viel, aber damit ist das Verständnis ja da gewesen, dass man in der Sparte etwas unternehmen kann. Das hat von allem gebraucht, das Verständnis nachher, wo man dann sieht, ja, ich werde das versuchen, irgendwie beruflich in Angriff zu nehmen. Das ist damals nicht so selbstverständlich gewesen. Hat immer liegt gegeben und gesagt, ja, was willst du mit dem machen? Und dem kannst du nichts anfangen.
Zuerst ein richtiger Prüflehrer.
Zuerst ein richtiger Prüflehrer, so ist es.
Wo hat sich denn das langsam abzeichnen, dass du richtig gehen?
Das heisst, ich habe immer die Idee gehabt. Für mich ist das klar gewesen. Nur, es ist für mich insofern noch irgendwie die Frage gewesen, ja, ist das wirklich, kannst du mit dem etwas machen? Oder solltest du nicht noch parallel dazu ein Studium machen? Ich habe ja das gemacht. Ich bin eben nach dem Gymnasium in Freiburg gegangen, da habe noch das Lehrpatent gemacht und habe parallel dazu Musik studiert und bin nachher sofort weitergegangen und habe das Musikstudium abgeschlossen.
Über die Phase von der Ausbildung vom Musiker Anton Rovina will ich eigentlich nachher noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Wir machen mal ein paar Takte Musik. Du hast etwas vom Elgar ausgewählt als erstes Stück, was wollen wir hören?
Ja, ich würde gerne vom Elgar, er hat eine sehr schöne Serenade geschrieben, die berühmte Serenade, als schon so eine lockere Musik, eben wie es eine Serenade ist. Und ich glaube, das passt ganz gut jetzt ins lockere Gespräch drin, das Allegro. Thank you.
Soweit der Elgar mit der Serenade und dem Allegro. Das Allegro. Der rote Gast bei mir heute, der Toni Rovina. Toni, wir haben während der Zeit, und darum bin ich jetzt gerade ein bisschen im Moment überrascht gewesen, wir haben während der Zeit jetzt, wo die Serenade gelaufen ist, miteinander viel gehängert, und da ist mir von einem Schlüsselerlebnis erzählt. Es ist ja sehr oft so, dass ein Mensch entweder wegen verschiedenen Ereignissen, die passieren oder Erlebnissen, die passieren, Entscheidungen fällen tut. Aber da gibt es vielleicht auch einzelne Ereignisse, die man nicht geplant hat, die einfach entstehen. Und die bleiben an einem, ob es jetzt qualitativ, weiss nicht, was steht oder nicht, in Erinnerung und hat vielleicht eine gewisse Auswirkung. Und du hast mir von so einem erzählt. Ich glaube, es wäre interessant, das gerade jetzt hier im Roten Gast noch zu erzählen.
Ja, wenn ich das gerade kurz will erwähnen, ich erinnere mich sehr gut, wenn ich im ersten Jahr als Student im Gymnasium war, der ist im Stockhalber Schloss in Brick, ist das Welttheater Hoffmannsthal aufgeführt worden. Und da erinnere ich mich an die Szene, wo am Schluss das jüngste Gericht stattfindet und die Seligen gehen in den Himmel und die Verfluchten gehen in die Hölle. Das ist sehr eindrücklich dargestellt worden. Und da hat damals das Orchester, war in dem Theater integriert war, hätte da als Begleitmusik hätte das Streichquartett in D-Moll, der Tod und das Mädchen, der langsame Satz gespielt. Und das ist für mich eigentlich ein musikalisches Ereignis gewesen, überhaupt, dass das in diesem Zusammenhang da erklingen tut. Und ich muss sagen, ist ein eindrückliches Erlebnis gewesen. Und da kann ich mich gut erinnern, dass ich nachher einen anderen Tag in die Schule gegangen und der Musiklehrer hat gesagt, sagt Professor Brunner, dienst du das nochmal Vorspieler, das sicher auf Schallplatte. Und das hat er dort gemacht.
Kannst du nachvollziehen, warum das jetzt gerade ausgerechnet die Aufführung oder die Kombination zu dem Schlüsselerlebnis jetzt, was du erwähnt hast oder genannt hast, geworden ist?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation drin gerade der Satz aus dem Streichquartett in dem Mal sehr gut passt. Das ist die ganze Stimmung, wird da kann da eingefangen werden. Das hätte einfach gepasst in der Situation. Und das, man ist aufnahmefähig und man ist in Erwartung gewesen, was kommt jetzt da. Und da erklingt eben das Streichquartett in dem Mal vom Schubert.
Wenn ich dir sage Rondo, was kommt dazu?
Rondo ist ein grosser Begriff in der Musik, ein Formbegriff, ein beliebter Begriff. Eine Musikform, die vor allem bei jedem Hörer ankommt, schon zum einfachen Grund, weil da immer Grundthema ständig wiederholt werden. Refrain. Schlusssätze von Konzerten sind immer Rondo. Das sind die beliebten Formen. Wir eben im Moment ja auch gerade ein Konzert, das Cello-Konzert vom Haydn, das Cello-Konzert in D-Dur, da ist der Schlusssatz ein Rondo, sehr ein schönes Rondo, sehr ein musikantisches Stück.
Tu mal vielleicht den musikalischen Aspekt auf die Seite lassen, was kommt da jetzt?
Ja, wenn man den musikalischen Aspekt auf die Seite lässt, ich habe das einmal als Namen gedreht, als Studenten. Das war meine Vulgo.
Genau, in der Brigensis ist das gewesen.
Ja, in der Brigensis, ja.
Wie bist du aus dem Namen gekommen?
Der Name hat mir eigentlich letztens nicht einmal, wir hatten einen Vorschlag, glaube ich, aber der Name hat es ihm gegeben. Das war so ein Vorstand, das Komitee, das die Vulgo hat verteilt. Und ich glaube, man hat das wünschen können. Und dann hast du ihm gegeben. Und weil man sich offenbar schon damals hat viel mit Musik befasst, so hast du halt aus diesem Bereich einen Namen
genommen. Wenn heute ist es vielleicht wieder ein bisschen weniger so. Aber ich kann mich erinnern, vielleicht zu der Zeit, als ich Matura Jahre gemacht habe oder in dem Alter gewesen bin, wenn du als Jugendlicher in dem Alter intensiv zum Beispiel dich für Klassik interessiert hast oder für den weicher musischen Bereich, bist du irgendwas wie mit der grösseren Masse von den Kollegen mit komisch angeschaut worden. Ist das damals bei dir ähnlich gewesen?
Ja, es ist schon so gewesen, wenn man sich so an die Musikstunden von der damaligen Zeit zurückerinnert, so sind sicher eine Minderheit gewesen, die an einer Stunde absolut ruhig den Unterricht gefolgt. Das müsste man vielleicht schon sagen. Das ist wahr. Das ist eigentlich in den Schulen ja noch heute so, dass nicht gerade immer die Mehrheit sich für das können so begeistern, dass das stimmt. Der Unterricht, gerade vor allem der musische Unterricht, hat damals in der Schule der Charakter von etwas Zusätzlichem gehabt, was man dann so beiläufig macht. In der Beziehung, muss man sagen, sind die Fächer heute fast gleichwertig. Ich kann mir vorstellen, dass ein Latinunterricht, ein Musikunterricht, die Schüler vielfach, die machen damit, das ist richtig.
Ist die Wertung anders geworden von den Fächern von der Vierung her, oder hat sich das Publikum jetzt in Anführungszeichen, also die Schüler, eher ein bisschen geändert?
Ich meine, das Publikum hat sich geändert. Wobei, ich sage, von den Schülern, man hat damals zum Beispiel eine Bewertung von der Leistung in der Schule nach einem Koeffizient ausgerechnet, nicht nach Anzahl Stunden. Das ist heute alles, die Stunden im Durchschnitt, die zählen gleich. Die zählen eigentlich gleich. Es gibt ja wohl noch Haupt- und Nebenfächer, das ist richtig. Aber innerhalb von diesen Fächern, die Fächer sind da gleichwertig. Aber ich glaube, der Schüler, beim Publikum könnte man sagen, hat sich vielleicht aber die Werteinstellung schon verändert gegenüber früher.
Ich will dich wieder ein bisschen zurückstrehlen, wir gehen jetzt schnell vorwärts. Du hast dich für das Kollegium entschieden, hast das Kollegium gemacht. Was war deine Motivation damals? Hast du schon gewusst, auf was dass du ausgehen willst? Oder hast du dir damals gesagt, ja gut, ich mache jetzt einfach mal das Kollegium, dann sehe ich nicht weiter?
Ja, man ist in das Kollegium gegangen, man hat einmal die Schule besucht. Ich glaube, kaum einer hat einmal am Anfang von so einem Gymnasium gewusst, was die wenigsten haben das gewusst. Das hat sich so im Laufe der Jahre ergeben. Was man eben wollte machen. Man hat wohl eben Alternativen bereitgehalten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal eine Zeit gesagt habe, ja, mich würde beispielsweise Nationalökonomie interessieren. Das wäre eine Alternative gewesen. Aber wenn man dann sieht, entweder macht man das und dann liegt das andere nicht mehr drin, beides zusammen liegt, kann man nicht gut machen. Das kann man nicht gut kombinieren. Und eins war klar gewesen, so oder so, ein Musikstudium will ich machen. Das ist mir klar gewesen, schon während der Kollegiumsjahre. Nur hat man eben müssen nachher mal wegsuchen, aber Modus, wie man da will einsteigen, das hat man dann noch müssen klären in diesen Jahren.
Du hast als Student schon ungefähr gewusst, in welche Richtung das geht. Du hast gewusst, dass du in der Musik dich vertiefen willst. Und trotzdem hat es, glaube ich, irgendwann mal eine Zeit gegeben, wo du noch nicht so klar bist, wie soll mein Ziel schlussendlich aufsehen. Ich weiss nicht, ist das die Zeit gewesen? Und das wissen wahrscheinlich auch nicht so viel, wo du dich einmal mit dem Gedanken abgegeben hast, eventuell Richtung Priester.
Oder ja, ich habe am Anfang ein Theologiestudium angefangen. Wobei ich habe parallel dazu eigentlich schon Musik gemacht. Ich habe immer parallel dazu Musik gemacht. Und habe gesehen, dass das doch bei mir müsste der Vorzug haben. Also es hat mich eigentlich, eins ist mir klar gewesen, das Musikstudium, das muss gemacht werden. Und dann bin ich dann von da fort weg, bin nach Freiburg gegangen, habe da noch ein Lehrpatent gemacht. Parallel dazu und bin dann ins Konservatorium gegangen. Und zwei Jahre später bin ich auf Basel und von da auf Wien gegangen.
Damit wären wir mit in einer musikalischen Ausbildung. Du bist da, du bist Dirigent, du dirigierst Orchester, Chor, hast Unterricht in der Schule. Und niemand tut sich eigentlich überlegen, was da dahinter steckt und was für eine Arbeit dahinter ist, nicht bis zu Werk steht und bis sie gibt es, aber bis jemand eine Ausbildung gemacht hat und da steht, wo du stehst. Was ist als, du hast das jetzt sehr, sehr schnell hinter dich gebrungen hier am Mikrofon, aber die ganzen Wege, die ganzen Stationen vielleicht ein bisschen kurzer aufleisten?
Ja, wenn ich das Musikstudium aufgreife, ist das so, ich habe in Freiburg bereits im Einzelfächer bläht, was man kann blecken, Harmonielehre, ich habe Gesang gemacht, ich habe Orgel gemacht, ich dirigiert, aber das als Einzelfächer. Und bin dann nachher auf Basel gegangen, habe da mit der Musikakademie Kontakt aufgenommen, Aufnahmeprüfung gemacht und habe alles belegt, was man kann blecken. Ich habe im Hauptfach dirigieren gemacht, ich habe Solo-Gesang gemacht, ich habe, wie man so sieht, Komposition gemacht, Satzlehre. Das war die Hauptfächer gewesen und mit dann natürlich mit allen Nebenfächern haben wir dazu gemacht. Man hat einfach 13 Fächer gehabt in dem Studium. Ich habe damals mit der Direktion von der Musikakademie Basel vereinbaren, dass ich noch ein Auslandsjahr drin tun kann. Ich bin dann vorübergehend in Wien gegangen. Ich habe da wiederum am Hauptfach Komposition gemacht, Gesang dirigieren. Und natürlich mit einer Anzahl Nebenfächer. Und bin dann von Wien wieder zurückgekommen und habe in Basel dann da können abschliessen. Das war 1962.
Wie war das damals für dich als junger Walliser, der ja, unserer Peripherieregion kommt, der vielleicht unter der grossen Deutschschweiz oder unter der grossen Welt eher belächelt wird oder wo man gar nicht annimmt, dass da Musiker kommen und rauskommen? Wie hast du das damals erlebt? Was du quasi, ich sage es mal ein bisschen brutal, als Bergbürger ist, gerade Dirigent machen.
Ja, ich würde sagen, die Zusammensetzung von der Schülerschaft ist irgendwie sehr die sind von allen Seiten gekommen. Die sind von allen Seiten gekommen. Ich habe eigentlich unter den Kollegen sowohl in Basel wie in Wien sehr gute Erinnerungen. Man hat wohl gewusst von der Herkunft, aber erstens mal es war doch weit weg, dem Verhältnis nicht so gut kennt. Ich wusste, man kommt aus dem Wallis. Viel mehr haben sie davon nicht gewusst. Das ist richtig. In Wien ist das natürlich noch ist das so eine internationale Schülerschaft gewesen. Die sind von allen Seiten gekommen. Ich habe Mitschüler von Brasilien, von Ägypten, von allen Seiten. Und für die ist man einfach aus der Schweiz gekommen und die haben irgendwie die Verhältnisse nicht so kennt. Das muss man sagen. Ich habe Mitschüler gehabt, ich kann mich gut erinnern, von Brasilien. Die sind aus einem ganz anderen Kulturkreis gekommen. Für die war eigentlich die europäische Musik mehr oder weniger das Novum gewesen. Und die sind da studieren, was ich manchmal überlegt, wie die da ins Ziel kommen können. Ich habe gute Erinnerungen. Sehr positive Erinnerungen. Ich hatte zum Beispiel einen Mitschüler gehabt, der ist heute Organist am Grossmünster Zürich. Wir haben zusammen Kontrapunkt studiert, wir haben zusammen Aufgaben gemacht. Das habe ich noch genau vor mir. Ich habe mit denen nachher noch lange immer Kontakt gehabt. Ja.
Also nicht unbedingt als Nachteil empfunden?
Nein, ich habe es nicht als Nachteil empfunden.
Du warst ein Jahr in Wien gewesen. Ja. Wien eigentlich fast ein Muss für einen Musiker.
Ja, ja.
Und wenn man so mit den Berufsmusikern redet, die in Wien sind, sei es ein Jahr oder sei es längere Zeit, die kommen da irgendwie, ja, das Wien ist schon etwas ganz Besonderes. Was hat dich am meisten fasziniert?
Ja, wenn man für ein Musikstudium nach Wien geht, da ist sicher auf einmal das Entscheidende, das musikalische Angebot, was in Wien gibt, die Möglichkeit mitzumachen, und zwar in ganz renovierten Konzerten mitzumachen. Man geht in die Oper, man geht ins Konzert, man konnte alle möglichen Arten von Kammermusik kriegt man zu hören. Man kommt mit Leuten zusammen, also man hat wirklich in der Musikakademie Kontakt gehabt mit Professoren von Rang. Das ist das Faszinierende dran. Und man trifft auch Leute, wo man dann später, Jahrzehnte, irgendwo in der Welt, irgendwo tätig ist, wo man sieht, da habe ich Wien auch noch kennt. Ich habe beispielsweise Wien sogar einmal gelegen mit dem Wiener Singverein Matthäus Passion mitsingen, damals als Student unter Leitung von Karajan. Und zwar bin ich da mehr durch die Hintertür da drinnen gekommen. Der hat alle Jahre in der Fastenzeit in die Matthäus Passion auf vier Singverein. Das ist, es wiederholt sich jedes Jahr. Und da dient die 14 Tage vor, fängt die Probe an. Sein Korrepetitor macht die Probe. Und ich habe Gelegenheit gehabt, da mitzumachen. Das war schon ein Erlebnis gewesen.
Wie hast du, ich glaube, auf dem müssen wir schon ein bisschen hocken bleiben, wie hast du den guten Herbert erlebt?
Ich muss sagen, das ist natürlich eine sehr eindrückliche Sache. Das ist unglaublich, was der Mann kann erkennen. Natürlich hat er immer mit diesen Apparaten mit diesen Chör und Orchester musiziert, die einander kennen und auch schon x Konzerte gemacht haben. Man hat damals, in jungen Jahren, hat man gestaunt, dass er so wenig machen musste und das kommt so viel raus. Er hat wenig machen. Aber es ist alles da gewesen. Und das ist irgendwie, hat immer gestaunt. Wobei zu sagen, die Art verschiedener Interpretationen sicher in den letzten 50 Jahren etwas Einmaliges. Das glaubt ich immer.
Als du von Wien bist zurückgekommen und nachher dein Musikstudium fertig geschlossen hast, hast du dir schon gewusst, dass du jetzt zurück ins Wallis kommst und hier der Musikdirektor Anton Rovina wirst? Oder sind die Wege noch nicht so klar vorgezeichnet gewesen?
Wenn ich in Basel das Studium abgeschlossen habe, hatte ich noch nicht eine klare Vorstellung gehabt, wo ich werde anfangen. Ich hatte Möglichkeiten an verschiedenen Orten, Kontakte in der Innerschweiz. Aber ich habe gesehen, ich sondiere mal ins Wallis kommen. Ein Grund war natürlich der, meine Frau ist ein Walliser, ist eine Unterwalliserin, ist Facette. Übrigens, die Eltern sind Oberwalliser. Das war ein Grund. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehen wir mal zu Wallis zurückgehen. Wir können da bescheiden anfangen. Und irgendwann gibt es immer etwas zu tun. Und siehe, man hat eigentlich vom ersten Tag an Arbeit nicht gehabt, wenn man so will sagen. Man hat überall eine Anfrage gehabt, wollt ihr das machen oder wollt ihr da etwas machen. Ich hatte gerade die Gelegenheit gehabt, ins Kollegium Brieg da einzusteigen. Ich habe ein paar Gesangsstunden bekommen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, damals der Chor in Gleis zu benennen, der Pfarrei. Und das war so der Start. Gerade in den ersten Jahren, als ich ins Wallis bekam, ist ja der Gedanke aufgekommen von der Musikschule. Die ersten Statute und die ersten Gründung, die haben am Kollegium Brieg stattgefunden. Ich hatte Angelegenheit gehabt, Kurse zu geben. Ich hatte ja während 20 Jahren in der Musikschule Unterricht gegeben. Also ich würde sagen, man hat irgendwie bald ist man ausgefüllt gewesen. Man hat bald rechts und links Hüfe Aufgaben gehabt, die man kennen warnen.
Wir sind jetzt eigentlich schon mal im Bereich drin, was am Schluss vorgesehen ist, der Musiker Anton Rovina im Wallis, im Oberwallis. Vielleicht jetzt als Übergang noch ganz im nächsten Musiktitel. Du bist hier recht bald einmal engagiert gewesen, hast zu tun gehabt. Und trotzdem bist du nie in einer Situation gewesen, quasi, dass dir hast müssen sagen, ja gut, ich habe die und die Ausbildung für den Kenner von der Materie, eine professionelle Ausbildung, eine sehr gute Ausbildung. Aber unter dem allgemeinen Volksmund oder Volksverständnis ist einfach, ja, so ein Künstler.
Ja, das mag schon sein, dass in weiten Kreisen gehört ein Musiker, Künstler, dass man eigentlich sehr wenig nachfragt, was ist irgendwie ganz konkret die Aufgabe. Ich glaube, die meisten Leute sehen, wenn die mal den Alltag singen, von morgen bis um 8 bis am Abend um 6 oder besser gesagt bis um 10, wenn man noch Proben hat, was man da allerlei macht. So ein Tagesablauf ist sehr, sehr vielfältig. Kann sehr bunt sein, sehr abwechslungsreich.
Wir werden nachher dann alleine durchkommen.
Das wäre eigentlich ein ganz interessantes Bild. Und man macht eigentlich sehr viel. Und gerade hierzulande ist ein Musiker ja eigentlich ein Allrounder, der alles Mögliche macht. Er gibt Harmonielehrunterricht, er gibt Gesangunterricht, er gibt vielleicht Instrumentalunterricht, er dirigiert, er tut. Er tut mal, es kommt, ist ja vorgekommen, dass man ab einmal ist als Berater beizogen für ein Glockenglied, um nur die Vielfalt aufzuzeigen. Man ist eben konsultiert worden, wenn man eine Orgel hat in der Kirche drinnen da. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Oder es kommen Eltern mit Jungen, das sollten wir die Jungen testen, ob die begabt sind, für Musik zu machen. Wie das gehört zu so einem Bild von einem Musiker hier zu Lande. Und das finde ich eigentlich interessant. Dass man nicht einseitig nur das eine macht, der Laptop oder eine, der nur Orgel spielt oder nur ein Instrument unterrichtet, sondern man hat doch eine vielfältige Aufgabe.
Wir machen ein paar Takte Musik und diesmal gehen wir das Cello-Konzert von Haydn. Warum gerade das?
Ja, das Cellokonzert von Haydn, das ist gerade das, was wir im Moment mit dem Orchester probieren für ins Palmsonntagkonzert vom 4. April. Und da hätte ich gerne gerade den dritten Satz, das Rondo, so ein wunderschönes Stück, das das Konzert dort abschließen.
Thank you.
Cellokonzert von Josef Haydn in D-Dur. Zur Runde haben wir gekehrt. Rondo, das euch der Spitzname oder der Übername von meinem Rotogast, dem Toni Rovina. Toni, du hast vorhin gesagt, deine Frau, sie kommt aus dem Oberwallis. Ist das auch ein Musiker?
Meine Frau ist nicht eine Musikerin, aber sie hat sehr viel musiziert. Sie hat in ihrer Jugend Querflöte gespielt. Hat viele Jahre hat die Querflötenunterricht genommen und ist sehr ansprechbar, kennt sehr viel Musikliteratur, hört viel Musik, das kann man sagen, aber meine Frau ist nicht eine Musikerin.
Wie kommst du zu der Unterwalliserin als Frau, wenn du vom Goms auf Brigante, auf Freiburg und Basel und Wien bist?
Ja, meine Frau und ich haben zusammen an der gleichen Universität studiert. Meine Frau hat sie das Handelsschule gehabt. Und hat parallel dazu hätte die in Freiburg noch ein Studium angefangen und da sind wir uns begegnet.
Und die Zweisprachigkeit ist, und jetzt sind wir eigentlich völlig im Privatbereich,
ja, richtig,
von Toni. Ja, so ist es. Die Zweisprachigkeit hat absolut, jetzt nicht mit Musik, aber das Privatleben. Die Zweisprachigkeit ist nie eine Grenze gewesen.
Es ist nie eine Grenze gewesen. Das hat sich sehr gut ergeben. Ich habe ein bisschen probiert, Französisch zu reden und Ski probiert, Deutsch zu reden, und da ist mir ein Land begegnet. Und ich glaube, heute spielt das absolut keine Rolle mehr.
Deine Frau ist nachher auf Brico, oder ist ein Oberteil vom Oberwallis gekommen, ja. Als Roman eigentlich.
Als Roman, ja.
Wenn man
ja
zurückschaut, am 6. Ja. Dezember, EWR-Abstimmung, der große, ominöse Spalt zwischen der Roman und der Deutschschweizer oder der Deutschen Schweiz, wenn wir dem so sagen wollen. Der hat ihr nie gespürt in dem Fall.
Den haben wir nie gespürt, nein, das kann man sagen. Natürlich ist es eine andere, man kann sagen, es ist eine andere Kultur, es ist eine andere Mentalität, das ist richtig. Aber ich finde, das ist ja bereichernd, das ist etwas Bereicherndes und ich habe das nur positiv gesehen.
Du hast Kind?
Ja, vier Kinder.
Also pardon, ihr habt Kind.
Richtig. Ja, ich habe vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Die Tochter ist die älteste, die ist bereits verheiratet, ich bin zweimal Grossvater schon. Und drei Söhne, der Philipp, der Patrick und der Christoph.
Und wie viele Musiker sind dabei?
Das heisst, von denen ist keine Musiker geworden. Die Tochter wäre bald geworden, aber es hat auch irgendwie anders entschieden. Die hat sehr viel musiziert und musiziert noch heute viel. Die Söhne also weniger.
Es ist eigentlich ein bisschen ein Trugbild, aber von irgendwas, was kommt, ja. Die Tatsache oder die Meinung, dass ein Haufen Leute einfach sich vorstellen, die haben ja einen Musiker, sei es jetzt ein Sänger, sei es ein Dirigent, sei es jetzt ein Instrumentalist, der vom Beruf da arbeiten tut, der kennt automatisch, die Kinder werden speziell gefördert oder speziell geleitet und werden da irgendwie in die Fußstapfen treten.
Das hat mich nie geniert und ich habe das bewusst nie gemacht, die Kinder in irgendeine Richtung gedrängt. In keiner Art und Weise. Ich glaube, wenn ein Kind soll Musiker werden, das muss ausbrechen. Wenn das ausbricht, so ist es wahrscheinlich richtig. Das geht einfach selber. Aber wenn man es macht und irgendwie züchtet, ich glaube, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Man muss das Kind den Weg lassen, was ich finde, den lassen gehen. Und ich glaube, so ist es auch richtig.
Die Familie von einem Musiker, die ist vielleicht ein bisschen anderer Gesetz ausgeliefert als die Familie von einem anders arbeitenden, vor allem von einem Berufsmusiker in deinem Format. Du bist einer, der in der Öffentlichkeit steht, du bist einer, der auf dem Podest steht, der grosse Konzerte gemacht hat und machen tut, der viel Zeit investieren tut. Hat deine Familie darunter gelitten?
Natürlich, man ist viel weg. Es hat gerade in früheren Jahren viele Abende gegeben, die besetzt sind, wenn man so sieht. Das weiß man eigentlich, wenn man dann berufstätig ist. Man hat ein bisschen mehr daheim ist. Natürlich, jemand, der eine Bürozeitarbeit hat von 8 bis 12 und 2 bis 6, der kann am Abend mehr daheim sein, wenn nicht, das ist richtig. Aber es gibt ja Menge andere Berufe, nehmen wir einen Politiker, die haben sicher noch mehr Absenzen als ein Musiker. Und ich glaube nicht, dass in einer Familie, soll ich sagen, schwerwiegende Nachteile gebracht. Das glaube ich also nicht.
Du hast jetzt einen Faktor erwähnt, das ist deine persönliche Präsenz in der Familie. Jetzt kommt aber noch ein anderer dazu, dein Bekanntheitsgrad. Du stehst auf dem Podest, ich kann es mit dem Versuch formulieren, du bist vor voller Konzertkirche oder vor voller Kirche hier im Oberwallis. Und ja, bist eine Person von der Öffentlichkeit. Und Kinder kennen ja darunter nicht nur positive Reaktionen der Fazit.
Mich hat eigentlich die Tatsache, dass man sich also exponiert und der Öffentlichkeit, ich habe das also nie als persönlich als störend empfunden. Ich bin zwar einer, der nicht gerne, nicht sehr gerne vorne dran steht. Das ist eigenartig, aber wenn ich das Konzert kann dirigieren kann, dann schniert mich das nicht. Aber sonst würde ich sagen, soll ich sagen, entspricht es weniger meinem naturell vorne dran zu ziehen und den Ton anzugeben. Das ist vielleicht meine Haltung. Also die in der Öffentlichkeit stehen, man muss sagen, das Oberwallis ist klein, man kennt einen Haufen Leute, man macht das immer, es wiederholt sich immer mit der Zeit, man gewöhnt sich an das und das fällt ihm selber nicht mehr so auf.
Du sagst, das Oberwallis ist klein, das leitet mich jetzt gerade in den letzten Gesprächsbereich, der Musiker, der Anton Ravina im Oberwallis. Du tust heute im Institut unterrichten als Lehrer, du hast verschiedenste Tätigkeiten. Du hast aber sehr viel Chor dirigieren, Orchester dirigieren. Was machst du alles? Ich hätte das jetzt hier aufzählen, ich finde es interessanter, wenn du es gerade selber machst.
Ja, ich bin tätig im Moment im Kollegium, ich bin tätig im Lehrerinseminar Oberwallis und ich bin tätig in der Pfarrei Gleis, ich habe den Kirchenchor und dirigiere der Chor und das Orchester von der Konzertgesellschaft. Das ist eigentlich mein Arbeitsfeld im Moment. Wenn man konkret will sagen, was machst du da? Mit diesen Chor tut man alle Jahre ein Programm erarbeiten, mit denen in der Konzertgesellschaft alle Jahre zwei Konzerte erarbeiten, sei es Oratorien, sei es gemischte Programm. Im Kirchenchor ist das klar. Man hat 2 bis 3 Mal im Monat den Kirchenchor Mess gestalten. Das mache ich jetzt auch seit 31 Jahren. Und eben in der Schule bin ich noch zur Zeit noch da und unterrichte. Da im Kollegium haben wir das Wahlfach Musik. Das sind vor allem Leute, die sich für Musik speziell interessieren. Und wir sagen, das ist ein sehr interessantes Gebiet. Die Leute haben Interesse, machen gut mit und geben dem Lehrer eine gewisse Befriedigung, wenn er sieht, dass die Schüler mit Interesse mitmachen. Und im Lehrerseminar, die wir die jungen Lehrer auf ihre späteren Berufe vorbereiten. Und auch das finde ich eine sehr interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit.
Ich wollte den Bereich Schule ein bisschen verseiten lassen, sondern vor allem auf deine Konzerttätigkeit, auf die Chor zu reden kommen. Einer von den grossen Chor oder von den Chor, die regelmässig Konzerte machen, dort, die qualitativ möglichst gute Konzerte versucht zu bieten, ist der, und darum heisst er auch so, ist die Konzertgesellschaft Oberwallis. Das ist ein Chor, der von dir gegründet wurde. Was war deine Motivation damals?
Die Formationen, sowohl die Chor, Oratorienchor, Konzertchor und Orchester, die haben eigentlich vorher schon bestanden als Vereine. Aber die haben keine Statuten gehabt, das waren lose Vereine gewesen. Und die hat man immer ad hoc zusammengerufen, wenn man etwas gemacht hat. Und das hat einfach organisatorisch so viel Arbeit gegeben, wo der Punkt ist gekommen, wenn ich mir gesagt habe, entweder gründen wir eine Vereinigung mit Statuten und Vorstand, wo die verschiedenen Aufgaben aufteilt, oder ich muss es aufgeben, weil der Arbeitsanfall außerhalb des rein musikalischen ist so gross geworden, wo man das selber nicht mehr bewältigen kann. Und darum ist es der Grund von einer Konzertgesellschaft. Die Konzertgesellschaft ist dann eine Dachorganisation, die die 3 Vereine umfasst. Und wenn die 3 Vereine ein Konzert machen, sei es mit dem Orchester, sei es mit Chor und Orchester und so weiter, dann übernehmen die administrative Aufgaben, was für so ein Konzert nötig ist. Und das war der Grund, dass man eigentlich eine eine Institution machen. Eine Institution, die die Aufgabe übernimmt und dass man selber entlastet ist und sonst hat man die, ist der Arbeitsanfall zu gross.
Du hast vorhin gesagt, das Oberwallis ist relativ klein, vor allem jetzt, was der Bekanntheitsgrad angeht. Und trotzdem, wenn man jetzt so schaut, was kulturell läuft, sei es mit der Konzertgesellschaft, sei es mit verschiedenen Kehren, jetzt auch in der Region Fischb, sei es jetzt mit Kehren, die nicht an eine bestimmte Region gebunden sind, bekommt man eigentlich als Außenstehender sind fast das Gefühl, ja, was hat man denn die Leute her? Hat es genug Leute, für die ganze Kehre abzudecken?
Wenn ich in die früheren Jahre zurückdenke, kann ich mich erinnern, wenn wir Matthäus Passion aufgeführt haben, da haben wir gegen die 200 Sänger bekommen. Die sind freiwillig gekommen von allen Orten im Oberwallis. Ich weiss, es sind Leute gekommen von Inden, wie Leckerbad, es sind Leute gekommen von Zermatt. Die in Brick haben die übernachtet, am Abend und Brocken und Tabli und am anderen Tag heimgegangen. Also sie sind von allen Seiten vom Oberwallis gekommen damals. Ich kann mich erinnern, wenn ich Carmen Aberano aufgeführt habe, da waren wir uns 200 Sänger gewesen. Auch da sind die Leute von allen Seiten gekommen. Wir haben damals einfach gesagt, wir sind ein Chor der offenen Türen, die Interesse und Freude haben, können singen, kommen. Und die Leute sind gekommen. Und ich glaube, es ist noch heute so, im Konzertchor, wir haben kein Problem, Leute zu bekommen. Die Nachfrage ist da. Das Bedürfnis, das war mitzumachen und zu musizieren, das ist noch da.
Ist es aber auch so, dass ihr sagt, weil der Konzertchor, der hat die Qualität und die Größe und darüber geben
wir das nicht. Ist richtig, dass wir da die Zahl ein bisschen plafonieren. Weil wir ja ab und zu ein Konzert machen, nicht nur in einer grossen Kirche, sondern außerhalb in Räumlichkeiten, wo der grössere Chor keinen Platz mehr hätte. Und da tun wir plafonieren, sagen, wir haben so und so viel, die obere Grenze sind etwa 60. He. Und wenn jemand geht, so sollte man das ersetzen, aber es ist nicht so, dass man sieht, es soll jedermann kommen oder jede, was Interesse hat. Sonst haben wir einfach eine unausgleichende Besetzung und mit den Schokolade oder so umsehen, dass wir jemanden bekommen, der noch etwas bringt. He.
Und nicht der Häufer dort vergrößern.
Das kann man sagen.
Das Oberwallis ist klein, kommen wir nochmal darauf zurück. Und euch wieder für Aussenstehende hat man sehr oft, sehr oft ist vielleicht falsch gesagt, aber kommt euch die Frage, ist, ja, wie machen sie es denn eigentlich die, die grosse Sachen machen die? Und ich sage dir das im Moment, aber du gibt es vielleicht 3 bis 4. Ich denke an Eugen Meier, ich denke an Hans-Jürgen Kämpfer, ich denke jetzt an dich. Seid ihr untereinander Konkurrenten? Wollt ihr einander vorwärts treiben und möglichst besser sein als der andere? Oder ist das ein Kollegium, das Gruppe?
Ich glaube, es wäre ja eine ganz schlechte Motivation, Musik zu machen, wenn man das nur als Konkurrenz, die Motivation nur Konkurrenz wäre. Also das reicht nicht. Ich glaube, das ist vielleicht eine Art Wettbewerb, was sich sowieso ergibt, weil es in einem gleichen grossen Raum passiert. Aber also ich würde sagen, mir langt die Motivation nicht, Musik zu machen. Ich mache Musik aus Freude, aus Leidenschaft. Wenn man ein Konzert macht, kaum hat man das vorbei, plant man wieder etwas. Ich weiß nicht, was da dahinter steht, aber es ist ja so. Wir schauen, dass die Veranstaltungen, die Konzerte, die wir hinter dem Oberwallis, dass man die wenigstens die Termine koordinieren kann, dass man aneinander vorbeikommt. Ja, dass sich das nicht kumuliert, die gleiche Wochenende oder so. Das ist natürlich etwas, was wir mit jemandem absprechen. Aber sonst, glaube ich, ist das recht ein guter und ein gesunder Wettbewerb.
Kann ein treibendes Element sein?
Kann sein.
Wir kommen langsam, aber sicher zum Ende von der Zeit und ich muss so wie meistens immer wieder sagen, es hätte noch so häufig zu besprechen. Ich mache es sehr gerne. Du hast Konzerte angesprochen, Projekte angesprochen. Vielleicht doch so rückblickend, wir haben noch 3 Minuten Zeit, so rückblickend deine grossen Werke, die du gemacht hast, welche sind dir da noch so am besten Erinnerung oder weißt du, vielleicht besondere Situationen erlebt. Ich kann mir ja vorstellen, dass so ein guter Dirigent euch viele, viele heisse Situationen erlebt. Sei es mit den Solisten, die ja ganz spezielle Pralinen sind oder mit den Instrumentalisten.
Ja, ich muss mal sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe mit Musikern, die von auswärts sind gekommen, mit den Solisten immer sehr, sehr viel Positives erlebt. Sehr Positives. einen Punkt vielleicht erwähnen. Es ist natürlich mal vorgekommen, dass ich am Samstag am Abend bei einer Hüpprobe, bei einer Generalprobe, das war beim Stabat Mater von Rossini, einen Tenor haben müssen, leider entlassen. Der ist gekommen und das ist dann Gottes Namen so nicht gegangen. Nicht gegangen, weil wir haben müssen schauen, dass der wieder heimgeht. Und dann bin ich ist natürlich die Frage gekommen, ja, wie mache ich das mit einer Arie, Tenorarie? Egal, also weglegen wir nicht. Und dann ist er am Samstagabend heimgegangen und dann haben wir den Sopranistin, der von Mailand gekommen, am Sonntagvormittag die Tenorarie geprobt, damit sie die übernimmt am Nachmittag und hat gleichzeitig wieder einen Tenor gesucht. Und am Nachmittag, um 2:30 ist der Tenor von Genf angereist und um 4 haben wir die Tiefführung gehabt. Und ich muss sagen, das ist alles tiptop gegangen. Das war einer, der das im Repertoire gesehen hat, der mit dem Horstein viele Konzertreisen gemacht. Wir haben kurz vor der Aufführung die wichtige Übergangspassage miteinander besprochen und das hat sich alles wieder in Wonne aufgelöst.
Also der hat quasi gar keine Möglichkeit gehabt, zu proben mit dem Chor und dem Orchester?
Es ist nicht mehr anders gegangen, weil wir haben bereits um 2:30 Jahre Isingen gehabt und vorbereitet gehabt für das Konzert. Wir haben aber die Tempi abgesprochen und haben zwei, drei Übergänge geprobt miteinander und dann war die Sache in Ordnung gewesen.
Ich mag mich besinnen, das war ein sehr schönes Werk. Ist mir noch heute eine Erinnerung. Blick in die Zukunft noch. Was für Werk packst du noch?
Ja, da, ich würde so sagen, ich tue eigentlich immer ein bisschen von Fall zu Fall planen. Ich habe nicht irgendein Konzept, wo ich sage, so jetzt in den nächsten 10 Jahren müssen alles das. Man muss schauen, was für Züge ich mag, wie sich das immer überwacht. Es ist immer alles im Fluss. Die Vereine, ich glaube, ich tue das so 1-2 Jahre vor uns gesehen, was man will machen. Ich mache ein paar Mal wieder ein Gesamtwerk, nachher mache ich ein Gemischtsprogramm. Jetzt vor ein paar Sonntagen habe ich gerade wieder ein Gemischtsprogramm. Mozart-Ouvertüre, Haydn-Cello-Konzert, nachher Mozart-Marie-Vesper, haben wir zusammengestellt. Und so, ich weiß zum Beispiel noch nicht, was wir im 94 werden aufführen. Etwas werden wir machen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass dir als Musiker irgendein Projekt, irgendein Werk noch, also war so im Nebel, umeinander schwirren und du sagst, voilà, das wollte ich doch noch machen. Und nicht, man muss vielleicht sagen, du hast eigentlich die grossen Werke, Oratorien, Passionen, hast du ja praktisch alle gemacht.
Ja, man kann sagen, wir haben viele Sachen gemacht. Wir haben da die Standardwerke von der Oratorienliteratur gemacht, mit Mozart Requiem gemacht, mit Matthäus Passion gemacht, mit zweimal Messias gemacht, zweimal Judas Maccabeus gemacht, Carmina Burana, Rossini Stabat Mater, Haydn Stabat Mater, ich könnte dann ein paar Sachen aufzählen. Das ist richtig. Natürlich träumt man auf etwas, was man noch gerne macht, aber was man muss auf die Umstände Rücksicht nehmen und man sich fragen muss, ist das machbar? Ist Gründe von der Besetzung, ist Gründe von den Kosten? Das sind alles Sachen, die man, wenn man so etwas planen will, in Rechnung tragen. Aber Wünsche wäre schon da. Das ist ganz klar.
Nur einer.
Nur einer. Ja, wir haben gerade hier im Vorgespräch davon geredet, eine Mozart C-Moll-Messe ist sicher eines von den überragendsten Werken in der Mozart-Literatur. Aber ich habe irgend immer ein bisschen Bedenken vor sich. Das ist eine derart verletzliche Sache. Bis ins Letzte kann ausfielen, habe ich einfach eine gewisse Vorsicht, da lasse ich eine Vorsicht walten und würde sagen, ich würde lieber das Werk nicht aufführen, als wenn ich sehe, dass man es nur vielleicht mit einer zweitrangigen oder drittrangigen Qualität kann bringen.
Die Zukunft wird es zeigen. Ich sage merci, dass du dir Zeit hast genommen hast, hin und vorbeizukommen, für den Lottogast zu machen und wünsche dir und deiner ganzen Sängerschaft und der Orchesterschaft, die hinter dir steht oder unter dir steht, unter deiner Fuchte steht. Alles Gute noch für die Zukunft. Merci.
Merci dir, Sergio. Dankeschön.